Herr Horstfeld, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scharogny.
Ja, vielen Dank. Herr Horstfeld, die globale Sicherheitslage ist derzeit so schlecht wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Beginnen wir, Herr Horstfeld, mit der Situation im syrischen Duma, wo ein Crash zwischen zwei Weltmächten einfach befürchtet wird. Dort in Duma halten sich derzeit Inspektoren der Organisation für Verbot chemischer Waffen, OPCW, auf der Westen, vor allem die USA, wirft Syrien und Russland vor, zu verhindern, dass die OPCW-Inspektoren ihre Mission beginnen könnten. Dazu höre ich gerne, Herr Hossel, Ihre Analyse.
Ja, das ist eine ganz seltsame Geschichte, wieder typisch NATO, kann man nur sagen, auch typisch Washington. Wir haben tatsächlich gestern laute Vorwürfe gehabt an die russische und syrische Adresse, dass sie die OPCW-Mission stoppen, ein paar Tage vorher auch schon. Was ist tatsächlich der Fall? Die kommen ja aus dem Libanon herübergefahren, das ist nun wirklich keine so große Strecke. Und selbstverständlich passen Syrer und Russen in Syrien extrem darauf auf, dass denen nichts passiert. Denn wenn also einem einzigen OPCW-Kommissionsmitglied auch nur ein Haar gekrümmt würde, wäre ganz klar, der Westen würde den Sicherheitsrat einberufen und würde sagen, das ist ein Mordversuch. Die versuchen, unsere Inspekteure zu ermorden. Und deswegen höchste Sicherheitsstufe, wenn die kommen. Dann hat man sie schließlich nach Damaskus reingelassen, sozusagen. Da wurden sie bereits beschossen auf dem Weg. Und dann also die Unmöglichkeit, diesen Kriegsschauplatz Duma, das ist ja eine vollkommen unübersichtliche, tief unterkellerte, also das sind hochentwickelte Tunnel. Ja, da haben natürlich die Amerikaner dran mitgebaut, ja, das ist keine Frage. Und mit Sicherheit waren Experten von Bin Ladens Familienbauimperium dabei, so wie auch in Afghanistan. Auch da habe ich ja gewohnt in Kellern und Tunnels, die von Bin Laden gebaut worden waren. Nicht besonders gut übrigens damals. Diese hier sehen aber perfekt aus. Das sind stählerne Träger, Rundbogen. Das ist außerordentlich stabil. Da kann man mit Lastwagen durchfahren in Duma. Und in einer solch irren Situation natürlich muss man als frisch siegreiche Macht Syrien am Boden, unterstützt von den Russen, natürlich aufpassen wie ein Schießhund, dass da nicht aus irgendwelchen Trümmerbergen heraus irgendein Selbstmordkommando auf die OPCW schießt. Also wird man das verzögern. Die Anklage, die könnten damit also die Überprüfung dieses Giftgasangriffs unmöglich machen, die ist vollkommen lächerlich. Die können ja nicht jeden Trümmerstein abwaschen, das geht überhaupt nicht. Und das ist auch nicht beobachtet worden, dass sie da große Regenmaschinen eingesetzt hätten oder sonst irgendetwas. Absolut absurdes Theater, aber es ist ja kein Theater dumm genug im Moment, dass der Westen es nicht anstellt. Das ist die Situation in Duma. Ich habe heute die Nachrichten geprüft. Es gibt noch keinen Hinweis, dass das OPCW-Team unterwegs ist. Wir schauen mal. Vielleicht tun sie es heimlich und ohne Presse, um ihre Sicherheit zu erhöhen. Das ist ja alles notwendig. Denn inzwischen haben wir schon eine schwache Ahnung, was da herauskommen wird. Nicht der weltweit renommierte Korrespondent, aber nicht nur er, Robert Fisk, für den Independent in Großbritannien, einer der wenigen, bei denen man einigermaßen annehmen kann, dass sie nicht lügen, auch wenn er sich im Fall Iran gerade geirrt hat. Das ist ein Mann, der schon klar berichtet hat, dass die Weißhelme auf der Seite der Terrormilizen stehen und vor allen Dingen, dass die Geschichte von dem Giftgasangriff vermutlich nicht stimmt. Das sprach aus jeder seiner Zeilen und er hat also krasse, klare Worte benannt, um klarzumachen, alle Zeugenaussagen gehen in eine ganz andere Richtung und das hat mit einem Giftgasangriff nichts zu tun und da fehlt Erhebliches. Und ich selbst habe jetzt gerade in den letzten Tagen von einem ehemaligen Chemiewaffenexperten der Volksarmee, der DDR-Volksarmee, noch einen Hinweis bekommen, dass er sagt, wer in dieser Weise vergiftet worden ist, der hustet sich die Seele aus dem Leib. Aber was wir an Bildern haben, nicht, diese gefälschten Filmchen von Weißhänden und anderen Quellen, da sieht man also kleine Kinder ganz ruhig irgendwo herumliegen und dann sagt er, da müssten die ja schon halb ausgenockt sein, also im Sterben liegen. Da hat keiner so gehustet. Und damit sagt er, ist das vollkommen lächerlich, solche Behauptungen aufzustellen. Das ist Duma, das ist eine schwierige Situation.
Herr Hostel, aber wenn dort kein Chemiewaffen eingesetzt worden sind, dann wozu der ganze Krach und der Lärm, der aus Westen kommt?
Ich kann Ihnen mit Seufzen und, wie soll man sagen, mit Schwierigkeiten, aber völlig klar sagen, warum der Westen sowas macht. Zunächst mal übt er seine Propagandamaschine daran. Was können wir mit unseren verlogenen Medien eigentlich alles erreichen? Inwieweit trauen uns noch die Bevölkerungen? Kriegen wir Lügenstories durch? Ich meine, ich vergesse nicht, was mit dem armen Paar Vater-Tochter Skripal in Großbritannien gerade passiert. Die sind weg vom Fenster. Wir hören nichts mehr von den beiden. Wir wissen, da ist eine Lügenstory im Gang gewesen. Wir haben alle Hinweise dafür, dass das so ist. Und die komplette Unwahrscheinlichkeit, dass es so stattgefunden hat, wie die Briten behaupten. Aber wir hören nichts von denen. Die Presse darf nicht an die ran, Verwandte dürfen nicht an die ran, die dürfen nicht frei reisen, die dürfen nicht frei Besuch empfangen. Das ist vollkommen absurd. Alle Statements, die nach draußen gehen, sind von irgendwelchen britischen Offizieren selber geschrieben. Das ist vollkommen idiotisches Hochkarat-Behörden-Englisch, ja. Solche Nummern mutet man uns hier zu. Und das zeigt auch nur, auch da wollte der Westen testen, wie weit können wir denn gehen? Und warum macht man das? Vermutlich, weil man einen Krieg plant. Und die haben gesehen, aha, wir werden zwar entdeckt, es gibt Zweifel, wir müssen darauf eingehen, in der Bevölkerung schluckt, man weiß Gott nicht mehr alles und große Bestandteile wollen dann auch, wie in Deutschland zum Beispiel, 80%, keine deutsche Beteiligung an einem Angriff auf gegen Syrien nach diesem angeblichen Giftgasangriff. Sehr interessant. Also da ist sozusagen die Kriegsbereitschaft nicht groß genug. Mit anderen Worten, man wird sich überlegen, wie können wir nachdoppeln. Das sind die Dinge, um die es da geht. Und natürlich geht es immer darum, dass man ja nicht nur die Tagesschlacht in den Propagandamedien gewinnt, sondern auch sonst schaut, dass man die andere Seite klar schwächt. Das macht man gerade mit Russland und Syrien.
Herr Hostel, gehen wir ein Stück weiter und schauen uns an, was im Gazastreifen passiert. Im Gazastreifen sterben täglich Palästinenser nur, weil sie friedlich für eine Rückkehr in ihre Heimat demonstrieren. Der Westen tut dagegen nicht. Die Amerikaner schlagen noch etwas drauf, indem sie die Verlegung ihrer Botschaft in die heilige Stadt Al-Quds angekündigt haben. Welche Entwicklungen sind hierbei zu erwarten?
Dies ist eine Dauerkonfrontation, die jetzt in der Intensität etwas abgenommen hat, weil die Israelis nicht mehr so viele Menschen töten. Nicht? Am ersten Wochenende waren es ja gleich über 30, aber jedes Wochenende gibt es nun Tote. Und jetzt gerade während ich zu Ihnen spreche, sehe ich auf Al-Masdar News das Bild eines 15-jährigen Jungen, den die Israelis erschossen haben. Und wir erinnern uns, vor einer Woche ging dieses entsetzliche Video um die Welt, in dem Scharfschützen ihre Arbeit sozusagen über ein Zielfernrohr filmen und dort filmen, wie sie einen Jungen abschießen. Puff, fällt er tot um und schreien dann Hurensohn. Wir hatten darüber gesprochen. Eine entsetzliche Geschichte. Und mitten in dieser Zeit findet auch noch der 70-jährige Geburtstag Israels statt. Kein vernünftiger Mensch kann das feiern. Da kann man doch nicht glücklich sein. Sondern wir müssen besorgt sein um die Sicherheit der Juden weltweit. Juden weltweit übrigens, die über die Hälfte entsetzt sind über Israels Politik. Über diese Hälfte der Juden wird nie berichtet. Ich kann Ihnen sagen, aus eigener Anschauung, schon als Student war das so. In München, da war Israel noch gar nicht so furchtbar wie heute, aber immer noch furchtbar genug. dass die Gemeinden tief hälftig zerstritten waren. Ich war selbst in der jüdischen Gemeinde in München und habe das mitbekommen. Ich habe israelkritische Dinge dort gesagt und es war ein frenetischer Beifall der Hälfte der Gemeinde aus. Und da waren ranghohe CSU-Politiker, ich weiß nicht, ob Stoiber selbst dabei war, und haben das also ganz scharf kritisiert, was ich da gesagt habe. Das brachte gar nichts. Es gab ein kräftiges Buh von den Juden dort. Es sind radikale Zionisten, die das Leben mit den Palästinensern unmöglich machen und die sich im Grunde aller gutwilligen Menschen, die nicht durchschauen, dass das eine Masche ist, bedienen, um ihre blutigen Ziele da in Palästina und anderswo zu fördern. Das sind die Dinge, um die es tatsächlich geht. Und je offener wir das ansprechen, desto gesünder. Denn inzwischen grassiert ja schon dieses Idiotenwort Antisemitismus und eine noch idiotischere Arbeitsdefinition der Bundesregierung dazu. Denn Semiten, das sind die semitischen Völker, das sind die Menschen, die semitische Sprachen sprechen. Und die, weiß Gott, allergrößte semitische Sprachgruppe sind die Araber. Mit anderen Worten, Zionisten in Wahrheit sind die Antisemiten. Nicht irgendwer, der wohlmeinend wegen der Menschenrechte, und das hat Professor Kempf in Konstanz auch noch wissenschaftlich untersucht, das ist erwiesen. Es sind menschenrechtsinteressierte Menschen, die Israels Politik kritisieren. Nicht etwa solche, die was gegen Juden hätten. Hat die große Masse nicht. Es gibt tatsächlich antijüdische Ressentiments, auch in Deutschland, gibt es auch nicht so selten. Aber das ist eine Minderheit. Und deswegen eine Mehrheit, die berechtigt Kritik übt, zu beschimpfen in dieser Form, ist unerträglich, in meinem Fall wegen meiner jüdischen Vorfahren. Und diese sich verschlechternde Situation um Israel, mit Israel, auch in Israel, die ist ein Teil des Kriegsszenarios, auf das wir langsam zu sprechen kommen müssen.
Vom Krieg sprechen Sie. Welchen Krieg meinen Sie jetzt, Herr Horstel, zwischen Palästinenser und Israelis? Wenn Sie den meinen, es ist bereits begonnen oder da gibt es einen Dauerkrieg?
Das ist ein Dauerkrieg, der jetzt in die dritte Generation geht, seit Gründung, seit der Nakba. Seit der Vertreibung von 700.000 bis 800.000 und Ermordung 700.000 bis 800.000 Palästinenser gleich bei Staatsgründung, wie geplant, kann nur sagen, jeder Politiker weltweit wusste, dass die Zionisten das vorhaben. Aber darüber spreche ich nicht. Ich spreche auch nicht über die Groß-Israel-Pläne. Wir müssen uns einmal lösen von dem kleinen Bildchen hier, ein kleinen Bildchen da. Ich sage Ihnen, in der Nacht auf gestern, auf Freitag, sind auf dem Leipziger Flughafen alle ab 22 Uhr abends, also Donnerstagabend 22 Uhr, deutsche Zeit, alle 2 Minuten Militärmaschinen gelandet. Niemand weiß warum. Die Russen sagen, es seien hier für 300.000 Mann amerikanischer Soldaten Waffen und Munition gelagert worden in Europa. Da wird heimlich ein großer Krieg vorbereitet. Und es geht nicht um die einzelnen Schauplätze, um Groß-Israel-Pläne, um Ukraine oder sonst irgendwas, um Nord-Südkorea. Das ist gar nicht das Thema. Das Thema ist, schauen wir uns die Finanzen und die Wirtschaft an. Und hier haben wir etwas Entscheidendes gesehen. Vor 2 Wochen im Tauziehen und Duma und den westlichen Angriff auf Syrien und so weiter, kam plötzlich ein gewaltiges Rumpeln aus China. In einem einzigen kurzen Satz. Die Chinesen sind da, haben da kein Gramm Fett an ihren Worten. Und die haben gesagt, wir stehen militärisch hinter Russland. Und da hätte man im Westen die Glocken klingeln hören müssen. Hat man aber leider nicht. Denn wer tut sich da zusammen? Das ist der größte Flächenstaat der Welt mit den meisten Bodenschätzen der Welt. Das ist Russland zusammen mit dem bevölkerungsreichsten Land, China. Und Indien ist ja nun nicht gerade ein Freund des Westens, hat fast noch einmal so viele Menschen, 1/3 der Menschheit zusammen, diese beiden Völker, die sind sich auch schon verbunden. Indien ist schon Bestandteil in der Organisation Shanghai Cooperation Organization. Das sind die Dinge, um die wir uns tatsächlich dringend kümmern müssen, dass im Grunde genommen jetzt schon der Westen nichts mehr zu lachen hat. Und das hat eine glasklare währungspolitische Basis bekommen, jetzt gerade. Auslöser für meine Gedanken war am Mittwoch der Iran, der gesagt hat, wir wickeln unsere Exporte überhaupt nicht mehr in Dollar ab, sondern nur noch in Euro. Und natürlich anderen Währungen, wie eben zum Beispiel chinesischer Währung und so weiter. Ein wichtiger Punkt. Der andere wichtige Punkt ist, die Chinesen haben nun endlich ihre seit Dezember letzten Jahres erwarteten Futures, ihre Besicherungspapiere für ihre internationale Rohstoffbeschaffung auf den Markt getan. Und Russland hat sofort erklärt, das akzeptieren wir. Gegen diese Papiere werden auch wir Öl und Gas verkaufen an die Chinesen. Und damit ist klar, der Dollar ist ruiniert. Das ist eine Hosenknopfwährung, vollkommen überdehnt. Niemand braucht diese Dollars mehr weltweit. Mit diesem Schritt wird auch Saudi-Arabien dazu gebracht werden, ob es nun will oder nicht, solche chinesischen Papiere zu akzeptieren. Und dann ist der Dollar erledigt. Dann ist die Wirtschafts- und Finanzmacht der westlichen Welt gebrochen. Ganz eindeutig. Und wir wissen, dass das große Finanzkartell und andere Kartelle, wenn das passiert, nur noch zum Mittel des Krieges greifen können. Und was ist die Tatsache? Nachdem die Gegner so mächtig geworden sind, Russland, China vorne dran, ist klar, dass der Westen nur noch begrenzt Zeit hat, militärisch zuzuschlagen, weil sonst werden die zu stark. Und jetzt schauen wir einmal tatsächlich, wie das aussieht. In Wahrheit haben die Russen durch ihr S-400-System bereits die Lufthoheit überall da übernommen, wo dieses System steht und eine Reichweite hat. Und tatsächlich sind die Angriffsmöglichkeiten der Russen auf die amerikanische Flotte so stark, dass Trump vor einigen Tagen gegen Syrien überhaupt nur noch einen Mini-Angriff gewarnt hat und hauptsächlich hat er Grashalme getroffen. Das hat man in Syrien wohl gemerkt. Und die Bilder von den Feiern auf den Straßen in Damaskus, die hat man um die Welt gesehen. Die haben sich lustig gemacht über die Amerikaner. Und jetzt kommt der letzte Schlag, um den es geht, und das ist wirklich sehr ernsthaft. Gaddafi hat man umgebracht, auch deshalb, weil er eine goldgedeckte Währung geplant hat. Es ist ganz eindeutig, die Anzeichen liegen auf dem Tisch. Russland und China haben ziemlich genau gleich viel Gold. Das ist bestimmt kein Zufall, 1850 Tonnen rund. Und anders als Deutschland, das fast so viel hat wie beide zusammen, nämlich so ungefähr 3500 Tonnen, aber zu 70% Forex besichert, also durch irgendwelchen Papierkram, kein Gold mehr. Amerika auch, 8.000 bis 10.000 Tonnen Gold, aber auch noch höher im Prozentsatz als 70% besichert durch Forex-Papiere. Aber wie sieht es mit Russland aus? 17, irgendwas Prozent und China 2,4% Forex-Papiere, also richtiges, gutes, solides Gold. Wenn die eine Goldwährung planen sollte, kann man nicht einfach auf der Straße mal eben Herrn Putin abfassen und umbringen wie bei Herrn Gaddafi oder den Herrn Xi, den lebenslangen Präsidenten Chinas, wird wohl nicht zu machen sein. Und damit kommt der Westen in den Druck, entweder jetzt bald mit einem Weltkrieg zuzuschlagen. Und wir wissen, dass Europa dabei ohne weiteres geopfert wird. Ein solches schweres Opfer werden die amerikanischen Präsidenten immer bringen. Oder es ist vielleicht zu spät, weil man gar nicht mehr angreifen kann. Auch in den Interkontinentalraketen hat Russland entscheidend aufgeholt. Und es ist vor einigen Monaten das Interview gewesen von Präsident Putin mit der amerikanischen neuerdings NBC-Korrespondentin Megyn Kelly, wo er gesagt hat, schauen Sie mal Ihre Raketenabwehr an. Unsere Raketen können die locker unterfliegen. Das Geld, und hat er so seine Finger zusammengenommen und da reingepustet und die Finger auseinandergenommen, das Geld ist weg. Das hat er der amerikanischen Korrespondentin ins Gesicht gesagt. Das war nichts anderes als eine Nicht-Kriegserklärung, eben genau nicht, sondern eine Verteidigungserklärung. Er hat gesagt, wir können uns, wenn der Westen uns angreift, so verteidigen, dass der Westen nicht mehr davonkommt, wie das früher immer die Aussicht war. Diese Aussicht besteht nicht mehr. Und deswegen leben wir in ganz hochgefährlichen Zeiten.
Herr Hossel, wenn wir nochmal so einen Schritt weitermachen wollen, da geht es um das Atomabkommen mit dem Iran. Der amerikanische Präsident hatte immer wieder gesagt, dass er dieses Abkommen in der aktuellen Form nicht akzeptieren will. Deshalb forderte er entweder, wie er sich ausdrückte, Nachbesserungen oder dass er einfach aussteigt.
Das kann ich Ihnen ganz genau sagen, was dann passiert. Der macht diese Drohung wahr und ist so dumm, aus dem einzigen Vertrag, der ihm noch möglich ist, trotz seiner wachsenden Schwäche auszusteigen Und dann wird der Iran sich entwickeln, wie man vorher nur träumen konnte. Denn der Iran wird zwei Dinge gleichzeitig entwickeln. Sein Atomprogramm, das wird ihn wirtschaftlich stärken, wird die Exporte von Öl und Gas freimachen für den externen Markt. Die werden inzwischen mit chinesischem Papier bezahlt oder mit Euros und nicht mehr mit Dollar. Das ist die eine Seite. Nach wie vor ist der Iran das geübteste Land in der Überwindung internationaler Sanktionen und die stehen sowieso kaum noch. Überall haben die westlichen Firmen jetzt tatsächlich auch einen Geschmack bekommen, wie viel Spaß das machen kann. Deutschland, habe ich in der neuesten Aufstellung gesehen, hat nicht mal mehr weniger als 5% des iranischen Handels. Das haben wir verloren, dumm wie wir waren. Vielleicht wird eine andere Regierung dieses wieder anknüpfen können. Wir lagen mal bei weit über 10%. Und das sind die Tatsachen. Der Iran wird sich blendend entwickeln, das Atomprogramm wird sich blendend entwickeln. Dies geschieht mit dem Schutz Chinas und Russlands. Und es gibt keine Frage, wenn der Westen einen Tanz wagt und sollte er den Iran angreifen, wird er sich eine blutige Nase holen. Nicht zuletzt wegen der restlosen Entschlossenheit der iranischen Bevölkerung. Da gibt es nicht, so wie im Westen, irgendwelche großmäuligen Regierungen, die irgendwelche anderen Staaten mit ihren Geheimmethoden unter Druck setzen, sondern da steht das Volk hinter seiner eigenen Freiheit, die es verteidigen kann, und auch hinter seiner eigenen wirtschaftlichen Entwicklung, für die es ja blutig hart gearbeitet hat. Das darf man in den letzten über 30 Jahren seit der Revolution nicht vergessen, unter welchen Schwierigkeiten das geschehen ist. Das lässt sich der Iran nicht einfach wieder wegnehmen aus Washington per Befehl.
Herr Hussein, aber es scheint, dass die Drohungen des US-Präsidenten etwas gebracht haben, indem nun die Europäer sagen, dass sie Sanktionen gegen Iran verhängen, damit den amerikanischen Präsidenten davon abbringen, aus dem Atomabkommen auszusteigen. Was sagen Sie dazu?
Ja, das ist nun eine so uralte europäische Masche. Immer wenn der amerikanische Präsident mit Krieg droht oder mit irgendwelchen anderen wahnsinnigen Maßnahmen, dass man dann zum Iran läuft und sagt, bitte, bitte akzeptiert doch Sanktionen, damit wir noch irgendwas retten können, sonst können wir gar nichts mehr retten und dann sehen die sehr bedeutungsschwanger aus. Ich bin mir nicht so sicher, ganz ehrlich gesagt, ob der Iran darauf nochmal reinfallen wird. Wir haben ja auch einen obersten Revolutionsführer im Iran, der schon sehr skeptisch bei dem ersten Deal war und der klar gesagt hat, dass der Iran sich da im Grunde genommen sehr weitgehend gewaltige und nicht akzeptabler Verluste tatsächlich bequemt hat. Und jetzt allerdings, und das ist ja so, nicht, man hat ja die Forschung geradezu zurückgedreht um 10 Jahre, und solche Dinge. Das hat sich der Iran alles gefallen lassen. Wenn da jetzt nochmal nachgedoppelt werden soll, dann wird ja klar, worum es da geht. Es geht darum, im internationalen Diplomatiegeschäft den Iran in eine Art Unterwerfungsrolle zu zwingen. Und mein ganz persönlicher Eindruck ist, wenn Europa jetzt so spricht und sollte sich dazu herbeilassen, dann wäre es entscheidend, dass der Iran den Europäern klar macht, es geht, dass man eine Masche mal ein paar Jahre spielt. Und dann werden wir auch nachgeben, wenn wir das für sinnvoll halten. Aber es geht nicht, dass man eine Masche für alle Zeiten in der Zukunft spielt und glaubt, dass die Iraner sich immer unterwerfen. Das wird so nicht gehen. Mit anderen Worten, entweder der Westen wird zulassen, dass der Iran seine tatsächlich vorhandene Entwicklungskraft auch auslebt. Oder, und das ist ja friedlich, das ist absolut friedlich, oder er wird sich tatsächlich mit den Konsequenzen befassen müssen. Und ich glaube, dass es für diese Verhandlungen durch den chinesischen Schritt mit den Renminbi Futures, mit diesen Sicherheitspapieren für das Energierohstoffgeschäft, durch Russlands Beipflichten, durch die Potenz, eine Goldwährung zu bauen, durch beide Länder, die täglich wächst, durch die ganzen Schritte, die ich erläutert habe, haben die ein hervorragendes Szenario gebaut, in dem der Iran sich pudelwohl fühlen kann wie ein Fischchen im Wasser und kann sagen, liebe westliche Welt, es sieht nicht so rosig aus mit euch. Das Beste ist doch, wir machen einen schönen liberalen Vertrag und wir entwickeln uns frei weiter und hoffen wir mal, dass ihr zu Sinnen kommt und macht auch mal was für eure Völker statt bloß für eure Bankster. Das wäre, um es ganz salopp sozusagen zu formulieren, eine Möglichkeit, wie man tatsächlich auch im Westen ja Politik machen könnte. Und dann würde sich komischerweise die ganze Welt entwickeln und friedlich miteinander. Und kein Volk müsste mehr unterdrückt sein. Das wäre so ein ganz persönlicher Wunschtraum, wenn ich den hier äußern darf.
Herr Hostel, nun wollen der französische Präsident Macron und die deutsche Bundeskanzlerin Merkel nach Washington reisen, um persönlich mit dem amerikanischen Präsidenten über das Atomprogramm zu sprechen. Kurz danach erklärte der designierte amerikanische Sicherheitsberater Bolton, dass die beiden Staatsoberhäupter nicht erwarten können, dass sie mit Gesprächen den amerikanischen Präsidenten von seiner Entscheidung, das ist auch keine Entscheidung, aber so hat er sich jedenfalls Bolton ausgedrückt, abhalten. Was glauben Sie persönlich?
Ich glaube persönlich, dass es gar nicht sicher ist, was Herr Bolton überhaupt zu sagen hat als Sicherheitsberater. Es ist der amerikanische Präsident Trump weit über irgendwelche Wünsche von Herrn Bolton hinausgegangen, um das mal diplomatisch zu formulieren. In Wahrheit hat er ihn einfach ins Amt geholt und gleich als erstes überfahren. Bolton möchte einen Krieg gegen den Iran. Bolton wollte schwerste Schläge gegen Russland und Syrien in Syrien. Bolton ist sozusagen, das habe ich schon mal gesagt, hier auch, der ist einfach psychisch instabil. Der ist ein bisschen durchgedreht, ja. Und wenn der solche wahnsinnigen Ratschläge macht, die im Grunde als nächsten Schritt nur noch den Weltkrieg haben können, dann weiß man, warum der im Weißen Haus sitzt, ist mein Gefühl, damit man ihn besser beobachten kann. Das ist schon tatsächlich eine ganz seltsame Figur. Das ist auch in der amerikanischen Geschichte, glaube ich, einmalig, dass man einen Sicherheitsberater hat, der eigentlich ein Unsicherheitsberater ist. Und auf dessen Rat man auf gar keinen Fall hören darf. Und ich glaube, das weiß Trump auch. Und deswegen ist Trump dabei. Und wir haben gerade wieder Bekräftigung bekommen aus Moskau von Lavrov, dass es eine Einladung an den russischen Präsidenten Putin gegeben hat. Das ist nämlich viel wichtiger als diese beiden Hanseln Merkel und Macron. Ja. Und dass auch Trump bereit sein könnte, einen Gegenbesuch in Moskau zu machen. Das klingt doch schon mal ganz hervorragend. Und das sind die tatsächlich wirklichen Schritte. Und wenn Macron und Merkel mit Trump reden, reden die ja doch nicht über den Atomvertrag des Iran. Das ist mit Sicherheit ein Thema, vielleicht auch ein größeres, keine Frage. Aber die reden natürlich über den Weltkrieg. Diese beiden wissen ja nun, wie weit die heimlichen Vorbereitungen der USA in Europa sind und wie die großen Pläne sind. Da müssen die sich dringend mal zusammen unterhalten, das ist sicher keine Frage. Auch wegen der Kriegsvorbereitungen der weiteren, die kommen müssen. Und was haben wir denn hier in Deutschland? Wir haben einen Flughafen Berlin BER, der deshalb nicht fertig gebaut wird, weil wir Milliarden Steuergelder heimlich in Bunkerbauten des Staates in Deutschland versenken. Da werden riesige Bereitschaftsbunker unter den großen deutschen Städten gebaut, um die Verwaltungen zu schützen, wenn der Tanz beginnt auf europäischem Boden. Das sind die harten Tatsachen. In den USA hat man das auch so gemacht. Man hat Billionen beiseite geschafft. Ja. Trillions haben gefehlt. 2,3. 9/11, sagte damals der US-Verteidigungsminister Rumsfeld. Und stellte sich da vor die Kamera. Das war der einzige Moment, wo er das konnte, weil die Amerikaner abgelenkt waren. Das sind die Tatsachen am Boden, um die es wirklich geht. Und das wird alles hier von den Bevölkerungen geheim gehalten. Eine sehr gefährliche Lage.
Herr Hostel, der letzte Punkt, den ich mit Ihnen besprechen möchte, ist, sind die Entwicklungen auf der koreanischen Halbinsel, wo nach langen Spannungen nun ein Abbau von Entspannungen zu erwarten ist. Ich meine damit das angekündigte Treffen zwischen dem nordkoreanischen Machthaber und dem amerikanischen Präsidenten. Gehen Sie davon aus, dass dieses Treffen, wenn überhaupt stattfindet, zu Entspannung dort führen könnte?
Ich gehe deshalb davon aus, weil man die diplomatische Verfahrensweise Chinas mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim gut interpretieren muss. Das war mehr als eine Ohrfeige, was man Kim dort in Beijing verpasst hat. Das ist auch keine Frage. Man hat ihn mitschreiben lassen, wenn Präsident Xi etwas sagt. Das ist eine sehr harte Verfahrensweise. Dieses Mitschreiben kennen wir in Kims Nähe. Das tun nämlich alle seine Unterlinge, insbesondere auch gern hochrangige Militärs, mit lauter goldenen Knöpfen. Und das ist ein klares Signal, wo ist hier die Rangreihenfolge? Und das ist streng. Und das hat man mit ihm gemacht bei dem ersten solchen Staatsbesuch seit zig Jahren. Und das sollten wir uns gut vor Augen rufen. China tut jetzt mit ganz harten Bandagen alles, damit in Korea nichts aus dem Ruder läuft. China tut aber noch zwei andere Dinge. Es hat die USA auf der finanziellen und der Wirtschaftsfront schärfstens angegriffen. Es greift auf der Goldfront stärkstens an. Es hat sich militärisch voll hinter Russland gestellt und auch hier glasklar gesagt, wo es steht. Nämlich verteidigend, fest gegen den Westen. Aber an dieser kleinen, weichen, dummen Stelle in Nordkorea, da möchte man keine Experimente machen. Das ist außerordentlich klug. Und damit ist auch ein Szenario denkbar, dass man eben sagt, zunächst mal steigt Russland in diesen Konflikt mit dem Westen ein, wenn er denn militärisch vonstatten gehen sollte. Und China ist bloß Backup. Und steht nur dahinter. Das wäre nicht so erfreulich, möglicherweise nicht so solidarisch. Aber klar ist doch auch, in Nordkorea wird das sicher gut weitergehen. Die Amerikaner sind hochrangig eingestiegen, haben hochrangiges Personal fliegen lassen. Mike Pompeo ist selbst in Nordkorea gewesen. Das haben die Amerikaner jetzt vor ein paar Tagen zugegeben, offiziell in der New York Times. Und diese Art Dinge, die sollte man gut beachten, wenn man das ganze Szenario bedenkt. Nordkorea, Südkorea, das bleibt heil. Aber die andere Konfrontation, die wird jetzt tatsächlich richtig angegangen. Die wird nicht gesucht, sondern sie wird eröffnet durch rein wirtschaftliche, vollkommen normale Maßnahmen. Das, was die USA jeden Tag viel aggressiver tun, nämlich ihren Dollar pushen, das tut nun ganz zurückhaltend und mit langer Verspätung China. Und alles gemeinsam mit Russland, genau abgesprochen, der Westen sollte gut aufpassen.
Herr Hossel, wenn wir nun das Ganze zusammenfassen wollen, wie sieht diese Zusammenfassung aus und wie sehen Sie die Zukunftsperspektive für die Welt?
Der Westen hat seine Weltherrschaft jetzt schon verloren. Wir gucken die Zeichen an, so sieht das aus. Das wird sich in den nächsten Jahrzehnten anfüllen. Wenn der Westen diesen Weg friedlich und klug mitgeht, könnten alle Völker weltweit gewinnen und wir könnten alle glücklich und friedlich auf diesem Globus leben. Allein die Geschichte lehrt aus den letzten beiden Weltkriegen, dass die Kreise und Zirkel, die diese Wege gegangen sind, solchen Weg nicht weitergehen wollen und normalerweise nicht dulden, weil der Machtverlust zu groß ist. Es ist aber interessant, dass wir tatsächlich parallel eine Verstetigung der Diktatur haben. Wir haben eine Verstetigung der Einmannherrschaft in China, in Russland und tatsächlich eine Verstetigung der Kartellherrschaft im Westen. Vielleicht kommen diese drei Kreise zusammen. Demokratisch wird das dann nicht mehr, aber friedlich möglicherweise. Das kann man nicht wissen. Bis dahin aber, bis man das weiß, stehen die Zeichen auf Krieg, denn der Wahnsinn tobt in unseren Ecken und irgendwo in den Hinterzimmern der Macht, dass man nicht weiß, welchen Weg werden diese Kräfte gehen, die sehen, dass Amerika und der Westen seine Macht verliert. Ob da die Bereitschaft wächst, plötzlich doch noch militärisch zuzuschlagen, das ist die Frage, die kann ich hier heute nicht beantworten, aber im Moment sage ich, es sieht nicht so gut aus.
Vielen Dank, Herr Hossel, für diese Einschätzung.
Alles Gute nach Teheran, lieber Herr Scharoki.